Guten Morgen und hinein in den Sonntag, voller Tatendrang, also zumindest von meiner Seite aus, aber Bischof Christian Stäblein sieht auch schon hellwach und frisch aus. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ich dachte, Sie begrüßen uns heute mit einem fröhlichen Buongiorno. Ich dachte doch mitbekommen, dass Sie dabei sind, Italienisch zu lernen, oder? Buongiorno.
Das haben Sie richtig mitbekommen. Schaffen oder scheitern, die guten Vorsätze der Radio Paradiso-Redaktion, so haben wir es genannt, und ich will tatsächlich Italienisch lernen. Allerdings konnte ich das Buongiorno schon vorher sagen, und das wäre mir jetzt ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich jetzt so voll auf Buongiorno gemacht hätte, weil ich dann so den Eindruck vermitteln könnte, ich hätte schon wirklich was gelernt. Nein, ich stehe noch ganz am Anfang und traue mich auch noch nicht, irgendwas vor anderen auf Italienisch zu sprechen. Das dauert noch ein bisschen.
Ja. Ich werde wieder nachfragen. Ich finde das einen so tollen Vorsatz. Sprache hat einfach etwas ungeheuer Verbindendes, und wir möchten uns jetzt mit Ihnen verbinden. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Haben Sie es denn schon geschafft, ein wenig Tischtennis zu spielen? Das ist ja Ihr Vorhaben fürs neue Jahr.
Gute Frage.
Gewesen.
Wie heißt das bei Ihnen? Schaffen oder scheitern?
Ja.
Also, es muss noch werden.
Schon geschafft? Nein.
Es muss noch werden, und Sie tun sehr gut daran, mich zu erinnern. Die Vorsätze. Ja.
Noch nicht geschafft, aber auch nicht gescheitert.
Nein. Ich gebe noch nicht auf. Fragen Sie bitte wieder.
Das mache ich. Ist ja auch eine Menge los gewesen jetzt so gleich in den ersten Tagen. Ach, was sage ich, in den ersten Stunden des neuen Jahres. Stichwort Silvesterkrawalle. Keine Sorge, ich möchte jetzt nicht von Ihnen auch noch hören, wie schlimm das alles gewesen ist. Das hat mittlerweile jetzt, glaube ich, so ziemlich jeder gesagt. Ist ja auch schlimm. Außer vielleicht Dieter Bohlen, der hat sich noch nicht dazu geäußert. Den hat noch keiner gefragt, zum Glück. Aber was geht da gerade bitteschön bei der Diskussion darüber ab? Vorwürfe aus Bayern, wie schlimm Berlin sei. Fernsehbeiträge, denen Verschleierung vorgeworfen wird. Einer schimpft auf den anderen und nur man selbst hat natürlich die richtige Lösung und wusste schon immer, dass das so oder so nicht geht. Ein Schelm. Wer jede Menge Wahlkampf vor den Neuwahlen hier in Berlin hinter solchen Aussagen vermutet. Ich wünsche mir einen Kirchenmann, Herr Bischof, ich wünsche mir einen Kirchenmann, der wie beim Segen die Arme hebt und sagt, haltet mal die Luft an und lasst uns das bitteschön gemeinsam klären, vielleicht.
Finde ich eine gute Idee. Wäre auch wirklich schön, wenn wir noch so einen Einfluss hätten, sage ich jetzt mal, als Kirche. Aber wichtig scheint mir, das haben Sie ja auch gesagt, man soll nichts verschweigen an diesem Punkt. Das würde nur schaden. Und niemand soll gleichzeitig so tun, als hätte er oder sie sofort das, was man einfach nur tun muss, und dann ist die Sache gelöst. Oder? Es sind oft ganz lange Entwicklungen, die sich dann am Ende in so einer Katastrophe, und ich glaube, das kann man schon so nennen, bündeln. Ahmed Mansour, den ich sehr schätze, ein deutsch-israelisch-arabischer Psychologe und Soziologe, der weist ja immer wieder auf die Herausforderungen für Jugendliche mit Migrationsgeschichte hin. Und ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft genau dem stellen und diese Aufgabe annehmen. Es braucht eine ehrliche Auseinandersetzung und ein positives Verhältnis zu einem Land und einem Staat, der den Menschen ja ungeheuer viel gibt, ungeheuer viele Entfaltungsmöglichkeiten. Und der auch etwas fordert, nämlich das Einbringen dieser Entfaltungsmöglichkeiten wieder in die Gesellschaft und das zu stärken, diese Teilhabe, die dann aber natürlich auch etwas bedeutet, das zu stärken und diese Identifikation herzustellen. Ich glaube, das ist die erste Aufgabe, und da folge ich ganz Ahmed Mansour und seiner Analyse.
Danke dafür. Jetzt mal ein ganz anderes Thema, Herr Bischof, das aber auch ganz wunderbar zum neuen Jahr passt. Woher kommt eigentlich das Leben? Schöpfung oder Urknall? Existiert Gott überhaupt? Ist es beweisbar, denkbar, erfahrbar? Diese Fragen habe ich mir jetzt nicht einfach so aus dem Sonntagshimmel gefischt, sondern diese Fragen, die werden beantwortet, möglicherweise hoffentlich, beim Online-Glaubenskurs, den die EGPO, Ihre EGPO, Herr Bischof, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, ab kommenden Freitag anbietet. Immer freitags ab 19 Uhr. Aber helfen Sie mal ein bisschen. Was ist denn so ein Glaubenskurs? Ist es so wie Religionsunterricht früher in der Schule oder wie ein Bibelkreis? Wer macht das und an wen richtet sich das?
Ja, ein Glaubenskurs ist eine tolle Sache. Gibt es übrigens seit vielen Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, immer wieder.
Ach so.
Ich finde das großartig. Es gibt es in den Gemeinden, es gibt es auch überregional oder eben jetzt online. Und es geht um das Kennenlernen und Vertiefen, kennenlernen und vertiefen, beides des Glaubens. Erwachsenglauben heißen diese Kurse manchmal auch. Mhm. Es geht darum zu erfahren, zu diskutieren, welche Wirkung, welche Relevanz der Glauben für mein Leben hat. Also die Antworten des Glaubens auf die Fragen meines Lebens, aber auch die Fragen des Glaubens auf die noch offenen Antworten meines Lebens. Beides gehört ja ganz eng zusammen. Und Sie haben jetzt wunderbare Beispiele dafür gebracht, woher kommt das Leben, was macht das Leben aus, was ist der Sinn, wie ist das mit Versöhnung, kann ich vergeben, alle diese Fragen gehören dazu und das wird, weil Sie gefragt haben, wie sieht das aus, also das ist nicht wie Unterricht in so einem althergebrachten Sinne, obwohl auch ganz viel informiert wird, aber vor allem wird miteinander diskutiert, es wird auch miteinander gegessen, jedenfalls in den präsentischen Glaubenskursen, das ist natürlich dann online noch ein bisschen anders. Wir haben ein ganz tolles Team, das das macht, also wir haben das ja in vielen Gemeinden, aber an dieser Stelle mit Friedemann Düring und Holger Müller-Brandes auch ein ganz tolles Team, das die Glaubenskursarbeit in unserer Landeskirche seit vielen Jahren mitbegleitet, mitsteuert und eben auch selber so einen Kurs anbietet. Ich bin darüber ganz froh. Und online heißt ja an der Stelle erstmal nichts anderes als digital. Das haben wir nun gelernt. Das können wir auch. Und ich glaube, das ist gerade in so einer, ich sag jetzt mal Schnupfen- und Virenzeit, doch eine wunderbare Form, auch digital miteinander zusammenzukommen.
Sie haben es zwar schon gesagt, ich mag trotzdem nochmal nachfragen. Es wird also auch viel diskutiert. Das ist also nicht so, dass jetzt da man so missioniert wird, komm, das ist die Wahrheit und nimm das jetzt mal an, sondern es wird auch schon in den Austausch gegangen.
Nein, es wird ganz viel diskutiert. Es ist ein Bildungsangebot und eine Bildungssache. Und Bildung heißt immer in die Freiheit des und der Einzelnen hineinführen. In die Freiheit, etwas kennenzulernen und dann für sich selber besser entscheiden zu können. Bildung ist eine Aufgabe der Freiheit und Bildung schafft Freiheit und darum geht es.
Kommenden Freitag, da gibt es den ersten Abend des Online-Glaubenskurses der EKBO. Mehr Infos auch nochmal auf www.ekbo.de. Immer freitags dann ab 19 Uhr an 6 Abenden. Und dann ist der vergangene Freitag, also vorgestern, schon wieder eine Weile her. Aber vielleicht geht es da dann trotzdem nochmal um das Fest von vorgestern, um Heilige Drei Könige, Epiphanias. Hat dieses Fest, Herr Bischof, auch auf den heutigen Sonntag noch Einfluss oder feiern wir heute etwas ganz anderes an diesem Sonntag?
Also genau genommen ist heute der erste Sonntag nach Epiphanias, weil ja vorgestern Epiphanias gewesen ist. Aber ich dachte ehrlich gesagt, wir feiern Epiphanias nach, heute auch, als Fest der Erscheinung, des Sichtbarwerdens der Göttlichkeit Jesu. Also als Fest des Lichts, als Tag der Heiligen Drei Könige. Das geht ja sonst so schnell unter und ist doch ein großer Feiertag. Viele Christinnen und Christen feiern das als Weihnachten, wobei man genau genommen sagen muss, sie feiern auch den 25. Dezember, aber sie feiern ihn nach einem anderen Kalender, nach dem julianischen Kalender und dann ist das 13 Tage verschoben und dann fällt das eben auf den 7. Januar und deswegen haben wir jetzt sozusagen nochmal Weihnachtsfest in diesen Tagen. Also Fest der Erscheinung und Weihnachten eben sichtbar werden der Göttlichkeit Jesu. Da finde ich, kann und will ich nicht einfach so drüber weggehen. Der erste Sonntag nach Epiphanias heute hat die Taufe Jesu zum Thema. Das ist dasselbe Thema, nämlich das Sichtbarwerden des Sohn Gottes. Ich lese aber heute gleich die Geschichte der Heiligen Drei Könige. Ich finde das immer wieder wichtig und für mich selber auch schön zu hören. Gerade die bekannten Geschichten, wenn man genau hinhört, lassen nochmal ganz viel Neues entdecken.
Ich mag da einmal nachfragen, Heilige Drei Könige und Epiphanias. Häufig wird ja dann erst der deutsche Titel genannt und dann der lateinische. Aber Epiphanias ist jetzt nicht die Übersetzung von Heilige Drei Könige, sondern das ist dann wieder die Erscheinung oder wie hängt das zusammen?
Ganz genau. Epiphanias ist übersetzt die Erscheinung oder das Erscheinungsfest. Und wenn ich das, ich sag jetzt mal, ausschreibe, dann meint das die Erscheinung der Göttlichkeit Jesu oder das Sichtbarwerden der Göttlichkeit Jesu. Das geschieht sowohl in dieser Geschichte von den Heiligen Drei Königen, die kommen und sozusagen sichtbar werden lassen, sichtbar machen. Das ist der Messias. Das passiert eben auch in der Taufe, das Sichtbarwerden, die Himmelsstimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott sagt, das ist mein Sohn und macht das sichtbar in der Taufe Jesu.
Ich denke, das wird jetzt auch der letzte Bezug zu diesem Online-Glaubenskurs Ihrer EKBO sein. Aber da gibt es so einen Abend, das ist mir aufgefallen, eine schöne Überschrift. Die Bibel, Wahrheit oder Legende? So oder so, gehen wir mal davon aus, die Bibel hat uns was zu sagen. Was sagt sie uns heute? Welche Bibelstelle, Herr Bischof, ist heute dran?
Ja, ich lese sozusagen Weihnachtsgeschichte, zweiter Teil. Wir hören ja am Heiligen Abend und dann an den Weihnachtsfesttagen immer die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, aus dem Lukas-Evangelium. Und jetzt also die Weihnachtsgeschichte, zweiter Teil nach Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium, zweites Kapitel.
Warum hören wir die? Kann man das nochmal sagen? Warum jetzt die?
Weil das da um die Heiligen Geschichte drei Könige ist, geht? Die man als die Geschichte der Heiligen drei Könige bezeichnet.
Okay, danke.
Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Da sie, wie Sie sagten, eben ist die Weihnachtsgeschichte nochmal auf andere Art und Weise ist, kommt es mir so in der Fernsehsprache so vor wie so Split Screen, so ein Bildschirm, der geteilt ist. Auf der einen Seite könnte man jetzt die Hirten sehen, die irgendwie da lang wandern, oder auch das göttliche Elternpaar, und dann im dritten Bildschirm dann irgendwie die heiligen drei Könige, wie die sich irgendwie da aufmachen. Und heute im Fokus die heiligen drei Könige. Mal so eine geschichtliche oder Personfrage: der Herodes, der so freundlich sagt, sagt mir, wo das ist, und ich komme dann auch noch mit dazu und bete den an. Das war auch der Böse, oder?
So ist es. Also ich meine, dass der sagt, ich komme dann auch dazu und bete den an, ist natürlich, wir würden heute sagen, ein Fake. Er meint das Gegenteil. Er sagt mir, wo der ist, dann bringe ich den um. Das ist ja an der Stelle auch, ich sage jetzt mal, klingt ein bisschen komisch, die Vorbereitung auf das, was dann einen Moment später kommt. Die Familie muss nach Ägypten fliehen, weil tatsächlich eben Herodes anordnet, so erzählt es die Bibel, wahrscheinlich ist es eher eine Legende, aber so erzählt es die Bibel, dass Herodes alle Kinder, alle Neugeborenen umbringen lässt, um dafür zu sorgen, dass keine Königskonkurrenz ihm entsteht. Das ist ja seine Vorstellung dabei. Es wird ein neuer König geboren in Christus. Das ist für ihn Konkurrenz. Und deswegen diese durch und durch, das vergessen wir manchmal, wenn wir diese Geschichte lange nicht gehört haben, da geht es um Bewahrung gegen die Feindschaft auch. Hier wird Jesus, hier wird die Familie bewahrt vor ihren Feinden, vor den Feinden dieses Glaubens. Und das ist an dieser Stelle die Verkörperung in Herodes. Ich finde das gerade heute, wo wir wieder gucken, wie fügt sich Glaube und wie werden wir geführt und durch welche Feindschaft sozusagen der Welt muss dieser Glaube auch durch, eine ganz wichtige Geschichte von dieser Fügung und Führung zu hören.
Nun feiern wir, was Sie vorhin gesagt haben, das Fest der heiligen drei Könige vom Freitag nochmal nach. Das ist Epiphanias gewesen, Epiphanias Fest der Erscheinung. Warum, also, und wenn die Erscheinung doch die Weihnachtsgeschichte an sich ist, dass das Christuskind da geboren ist, warum wird Epiphanias, die Erscheinung, dann nochmal später nochmal gefeiert? Also ist es nicht das Weihnachtsfest? Ist nicht das Weihnachtsfest die Erscheinung an sich schon?
Na, das Weihnachtsfest, würde ich sagen, feiert zunächst einmal die Geburt, also das Menschwerden Gottes in Jesus Christus, das auf die Erde kommen. Und dann gibt es diese verschiedenen Stufen dessen, dass das sichtbar wird, wer das ist. Mhm. Das beginnt, da haben Sie völlig recht, mit den Engeln auf dem Felde an die Hirten, die das verkündigen. Sie, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Und dann gehen die Hirten, sind ja die ersten Zeugen, gehen zur Krippe. Und jetzt kommen eben die, ich will mal einmal dann doch sagen, die Weisen aus dem Morgenland, heißt es hier, die Magier. Man hat, also Magier heißt es wörtlich im Text, man hat auch daran gedacht, es könnten sozusagen persische Priester sein, irgendwo zwischen Astrologen und eben Priestern von den Völkern, die an dieser Stelle kommen. Also Könige ist eine etwas schon sehr volkstümlich weiterentwickelte Formulierung an diesem Punkt.
Also es sind jetzt alles dieselben Personen.
Das sind dieselben und die kommen jetzt auch als Zeugen und darauf läuft ja die ganze Geschichte hin, dass es dann heißt, und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf. Also sie machen auf diese Weise sichtbar, wir erkennen, dass dieses der Christus, der Herr über diese Welt, der Sohn Gottes, Gott in diesem Menschen ist und deswegen fallen wir nieder und beten das an. Hier kommen, so kann man es auch wieder formulieren, erstmals sozusagen Vertreter der Heiden, klingt ein bisschen formal jetzt, aber sozusagen kommen heidnische Könige oder eben Magier und zeigen, wir erkennen diesen Christus an. Das meint Erscheinung, nämlich sichtbar werden der Göttlichkeit Jesu, sichtbar werden dessen, wer hier geboren ist.
Was hat uns dieses Fest heute aktuell noch zu sagen, außer dass jetzt die Weihnachtsbäume meistens abgeschmückt werden und an den Straßenrand gelegt werden?
Ja, ich übersetze auch das mal. Die Lichter an den Bäumen in den Häusern gehen wieder aus. Mhm. Die Lichterketten werden abgehängt und das, weil das Licht in uns entflammt ist und wir dieses Licht jetzt weitertragen. Nur um sozusagen auch an der Stelle einmal dieses Fest umzudrehen und nicht nur zu sagen, es ist das Fest des, wir schmeißen die Weihnachtsbäume möglichst aus der zweiten oder dritten Etage raus auf die Straße und gucken mal, dass sie da auf einem Haufen landen. Was hat dieses Fest uns zu sagen? Ich versuche es nochmal in so einen Satz zu bringen. Es erzählt uns von der Fügung und der Führung Gottes an dieser Stelle. Er führt und bewahrt Christus. Und auch die heiligen drei Könige oder Magier oder Weisen, die auf einem anderen Weg zurückgehen, die nicht zu Verrätern dieser Sache werden, sondern die sozusagen die neue Sichtbarkeit dieses Glaubens gemacht haben. Es erzählt von diesem Bewahren, von diesem Fügen und Führen in einer ungeheuer schwierigen Welt und Umwelt und erzählt uns damit auch heute, und deswegen glaube ich, ist das Sternmotiv so wichtig an der Geschichte, erzählt auch uns, die wir uns in diesen Königen wiederfinden können, wie wir geführt und wie es sich für uns fügen soll, dass unser Leben in Gottes Schutz bleibt.
Das Licht ist da. Wir kommen zur Fürbitte und nach dieser krawalligen ersten Woche des neuen Jahres lege es auf der Hand, die Fürbitte an die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und das medizinische Personal zu richten. Aber ich fühle mich diesem Personenkreis viel zu sehr verbunden, als dass ich jetzt gerade jetzt diese Fürbitte dafür machen möchte. Das fühlt sich nämlich für mich gerade so an, eher wie auf einer Welle mitzuschwimmen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seid super, ihr seid wichtig, ihr seid so eine große Stütze unserer Gesellschaft. Bitte lasst euch nicht unterkriegen. Wer sich mit euch anlegt, legt sich auch mit mir an. So, und bei der Fürbitte, Herr Bischof, in welche Richtung wollen wir da vielleicht gehen?
Ja, ich möchte gerne um Licht bitten. Ich finde, das gehört zu diesem Fest der Erscheinung Jesu, dem Lichterfest auch mit dazu. Schön. Das Begreifen, Jesus ist das Licht Gottes, er ist das Licht der Welt. Und um dieses Licht bitten wir. Gott, lass die Flamme des Lebens in uns nicht verlöschen. Sei bei allen, die nach Kraft suchen im neuen Jahr, die Stärkung brauchen, die müde sind, erschöpft. Lass es hell werden in ihnen und hell in uns. Dein Licht, Christus, ist stärker als die Dunkelheit. Dein Stern innen in uns weist uns den Weg und bewahrt uns, führt uns. Darum bitten wir. Darum bitten wir in Christus.
Amen. Auch in diesem Jahr? Mein Highlight an jedem Sonntag, der gute Schwung, nenne ich ihn jetzt mal für die neue Woche. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Das neue Jahr hat begonnen und beginnt ja auch immer dann damit, dass die BSR seit gestern wieder Weihnachtsbäume vom Straßenrand einsammelt. Mhm. Wann, Herr Bischof, fliegt eigentlich bei Ihnen der Weihnachtsbaum aus dem Wohnzimmer?
Ja, am 6., ganz klar, an diesem Fest. Genau wie Sie es gesagt haben. Man kann ihn ja auch bis Maria Lichtmess drin haben. Ne? Maria Lichtmess, 2. Februar, aha, kann man sich immer wieder in Erinnerung, 40 Tage nach dem 25. Dezember, Fest der Darstellung des Herrn und der Reinigung der Maria, so hieß es ursprünglich, gibt einen ganz tollen lateinischen Namen, muss ich jetzt doch einmal loswerden, Purificatio Beatae Mariae Virginis, Reinigung der glücklichen Jungfrau Maria, also Maria Lichtmess im Volksmund, und es geht eben um diese 40 Tage danach, das ist der 2. Februar, so lange kann man den Weihnachtsbaum drin lassen, aber ich würde sagen, dann braucht man wahnsinnig viel Wasser, dann ist er ziemlich trocken, dann ist das Risiko, dass er einem abbrennt, doch sehr hoch, und deswegen nochmal mit dem 6. gehen die Lichter an den Bäumen aus und die Lichter in uns gehen richtig an, weil wir das Licht, das in die Welt gekommen ist, weitertragen.
Schön war Ihr Einstieg in, das kann man sich jetzt leicht merken, und dann kam so viel Information, ja, dass ich mir da nichts mehr gemerkt habe. Irgendwas bei diesem besonderen Namen war irgendwas mit Würgen dabei, hatte ich das Gefühl.
Der Würgen ist Jungfrau, der Jungfrau, genau. Mhm. Also 2. Februar kommt ja noch, und dann erinnere ich nochmal daran.
Ja,
Ende des Weihnachtsfestkreises nennen wir das, aber nochmal, das Licht in uns brennt, darauf kommt es an.
Schönen Sonntag, guten Start in die neue Woche. Gerne auch mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso. Und dann auch nächste Woche wieder hier bei Gottesdienst im Gespräch.
Eine lichtvolle Woche wünsche ich Ihnen. Gottes Licht in Ihrem Leben. Einen gesegneten Sonntag.